Hallo und herzlich willkommen und erste Frage an meinen Gast. Was ging in Ihnen vor, als Sie im Oktober 2013 gehört haben, dass über 100 Menschen in Israel entführt werden?
Es gibt so viele zahlreiche Schicksalsschläge, angefangen von der Krankheit meines Bruders, an der er vor 2 Jahren gestorben ist, Menschen, die abhanden kommen, Kinder, die abhanden kommen. Es ist in allen Fällen nicht vergleichbar, was da passiert. Das, was übrig bleibt, was vergleichbar sind, sind die Narben auf der Seele. Und manche haben eindringliche Narben hinterlassen, manche weniger. Aber das ist das, was man vergleichen kann.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft
Johannes Erlemann. Als Kind entführt und befreit.
Hallo Herr Erlemann, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Sie haben gerade über Narben auf der Seele oder in der Seele gesprochen. Haben Sie auch tatsächliche Narben von Ihrer Entführung?
Ja, es gibt Narben an den Händen, von den Handschellen, die mich an beiden Händen gefesselt haben. Und zwar über 14 Tage in der absoluten Dunkelheit, abgesenkt. In einem Verschlag war eine Kiste abgesenkt worden. Die war so groß wie 2 Särge aufwärts und 2 Särge nebenwärts. Und so ähnlich war die Situation. Das hatte schon ein bisschen was von lebendig begraben.
Also eine Entführung, die Sie selber erleben mussten als Kind. Jeder, der über, sagen wir mal, 60 Jahre alt ist, also heißt 1981, als das passiert war, erwachsen war, kennt diesen Fall, den Entführungsfall Erlemann. Wie oft merken Sie das auch noch, dass Menschen Ihren Nachnamen hören und sagen, war da nicht was?
Seitdem ich 2013 mich dann doch dazu entschieden habe, mich öffentlich dem Thema zu widmen, ist es tatsächlich auch ein bisschen generationsübergreifend. Allerdings in der Tat ist es so, dass die Zuhörer, die so aus dem Jahrgang Ende der 60er Jahre kommen, sich eher an den Fall erinnern. Und ansonsten höre ich das natürlich durch die mediale Aufbereitung meines Falls in der letzten Zeit sehr oft. Und alle kommen auf mich zu und erzählen und erinnern sich. Und wir durften damals nicht mehr mit dem Fahrrad raus und wurden wir alle nur noch zur Schule gebracht. Und alle erzählten, was dieser Entführungsfall dann für Konsequenzen auch für manch anderen hatte.
Denn Sie waren 11 Jahre, als das passiert ist. Das rührt natürlich Eltern an. Was glauben Sie noch, warum das so viele Menschen auch heute noch berührt, all die Jahre später, warum sich dieses Verbrechen so ins kollektive Gedächtnis der Menschen in der Bundesrepublik eingebrannt hat?
Ja, es ist gerade dieser Vergleich. Ich bin da manchmal ganz demütig dem gegenüber, weil ich mich ja inzwischen mit Schicksalsschlägen aller Art beschäftige. Und dann komme ich daher. Also seit 2013, muss ich mal betonen, kommen Leute auf mich zu, die sich an meiner Haltung und meinem Umgang mit meiner Geschichte orientieren. Und in Einzelfällen kommt es auch zu Begegnungen. Und dann habe ich da jetzt neulich zum Beispiel am Tegernsee jemanden getroffen und mich 2,5 Stunden lang über meine Geschichte unterhalten, weil er wirklich interessante Fragen gestellt hat. Und dann sage ich nach 2,5 Stunden, jetzt sagen Sie mal, jetzt müssen Sie mir mal erzählen, warum wollen Sie das alles so genau wissen? Da sagt er, ja, meine Tochter ist letztes Jahr erschossen worden vor unserem Haus. Und ich meine, da fällt mir natürlich irgendwie das Glas aus der Hand, weil dann denke ich mir, meine Güte, um was geht es hier? Ich meine, ich bin ja da und habe etwas hinter mich bringen können. Da gibt es nichts mehr, was man hinter sich bringen kann. Da gibt es nur noch die Tatsache, dass man etwas lernen kann oder einen Umgang lernen muss. Und das ist das, an dem ich ein bisschen missionarisch arbeite und froh bin, dass ich Perspektiven aufzeigen kann. Das ist in allen Fällen, ob in Israel oder vor der Haustür eines interessanten Mannes, Schicksalsschläge passieren. Perspektiven für den Blick nach vorne gibt es meines Erachtens immer. Man muss sie halt angehen.
Jetzt haben Sie selber gesagt, seit 2013 gehen Sie offensiver mit dem Thema um, reden auch wieder darüber. Was hat sich da verändert für Sie?
Ja, es war jetzt ein bisschen auf dem Geist meiner Frau. Es war so ein Ding, eigentlich hatte ich das nicht mehr gemacht. Ich wollte Talkshows und Ähnliches nicht mehr besuchen, weil ich da auch keine so glücklichen Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht hatte und die Sache eigentlich auch in der Schublade ganz gut geparkt war. Aber durch einen Freund der Konstantin-Film hier in München kam es dazu, dass ich Natascha Kampusch begleiten sollte. Ich glaube, die Zuschauer werden sich an den Fall Kampusch erinnern. Er hatte mich gebeten, Natascha zu begleiten, weil sie keine Interviews geben wollte. Und so landet mir aber bei diesem einen Gespräch in der ARD-Sendung von Günter Jauch. Und das hat zur Folge gehabt, dass ich sie dann auch weiter begleitet habe später. Und das wiederum zur Folge hatte, dass mir viele Leute geschrieben haben. Da habe ich das erste Mal erkannt, dass ich sehr, sehr privilegiert bin im Umgang mit meiner Geschichte. So katastrophal das damals alles war. Nicht vorstellbar. Ich das aber trotzdem alles ohne eine Form von Therapie hinter mich gebracht habe. Und deswegen habe ich ja dieses Buch geschrieben, um es irgendwie mich mal selbst dem Thema rhetorisch anzunähern und hoffe, viele damit erreichen zu können.
Sie sagen es gerade schon, ist ein Buch jetzt gerade eben erschienen, Befreit heißt es, 40 Jahre nach der eigenen Entführung, ein Buch darüber. Ja, wie schwer ist es Ihnen denn gefallen, die richtigen Wörter dafür zu finden, wie es Ihnen da ergangen ist in diesem Holzverschlag?
Ja, es war so, ich habe ja angefangen, wo ich mich ja von vornherein auf ganz dünnes Eis begeben habe, mit der Überlegung, einen Spielfilm und eine Dokumentation zu machen. Inzwischen habe ich das tatsächlich durchgezogen. Als Co-Produzent meiner eigenen Geschichte habe ich dann darauf bestanden, dass wir das nicht irgendwo auf irgendeinem Acker drehen, sondern genau da, wo es war, dass wir das in der Holzhütte, dort, wo der Verschlag ist, das Cover von meinem Buch zeigt die Hütte noch, dass wir das alles an exakt den Originalplätzen dann auch umsetzen. Und das hat mir eine unfreiwillige Konfrontationstherapie verpasst, mit der ich nicht gerechnet hatte. Und ich fühlte mich eigentlich grundsätzlich sehr privilegiert und sorgenfrei mit der kleinen Randerscheinung, dass ich immer fast jede Nacht schlecht geträumt habe, über 40 Jahre. Durch die Auseinandersetzung oder die mediale Aufarbeitung dieses Themas habe ich das Thema irgendwie der Nacht entrissen und den Tag reingeholt, weil ich mich jeden Tag damit beschäftigt habe. Und dann plötzlich nach 2 Jahren während der Dreharbeiten gehe ich zu Veronika Ferres, meine Co-Mitproduzentin dieses Filmes, und sagt, du weißt was, ich träume nicht mehr. Meine Träume sind weg. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass sie dann am nächsten Tag wiederkommen, aber sie kamen nicht wieder. Und ehrlich gesagt, sie sind bis heute nicht da.
Und trotzdem frage ich mich tatsächlich, wie es ihnen erging. Der Film hatte damals letztes Jahr auch Premiere auf dem Münchner Filmfest, auf einer riesen Leinwand mehr oder weniger die eigene Geschichte verfilmt zu sehen.
Ja, also ganz ehrlich, ich kriege gerade die Gänsehaut, die ich hatte, als das passierte. Das war schon ein einmaliger Moment, den ich mit mir selbst geteilt habe. Ich saß da und konnte es irgendwie nicht glauben. Weil ich meine, ich habe den Film co-produziert, Dreharbeiten, dies und das und jene Schnittversion, kannte den Film. Und jedes Mal hat es mich von vorne aufs Neue geschüttelt, wenn ich diese Szenen da gesehen habe, den ich mich da ausgesetzt habe. Ich glaube, ich kann das auch nicht als Allgemeinformel empfehlen, sich so eine Konfrontationstherapie zu verpassen. Das ist sehr dünnes Eis und, glaube ich, auch nicht ungefährlich, was ich da gemacht habe. Ich wusste, was ich tue, aber ich möchte es nicht als Allgemeinformel aussprechen. Da gibt es auch andere Wege, sich seine eigene Geschichte zu stellen, als diese mediale Aufbereitung, was ein völliges Abenteuer war. Ein Abenteuer, das ich zutiefst bereut hätte, wenn ich das nicht gemacht hätte.
1:1 ist hier unser Talk auf Bayern 2. Johannes Erlemann ist heute bei mir zu Gast. Er hat gerade ein Buch geschrieben über seine Entführung als Elfjähriger im Jahr 1981. Lassen Sie uns mal über die Zeit davor reden, Herr Erlemann. Sie sind geboren 1969 in Köln. Warum lieben Sie Ihre Geburtsstadt Köln immer noch so sehr?
Ja, ich wohne noch in Köln. Ich hänge aber auch sehr an München, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich hier viel Zeit meines Lebens nach der Entführung verbracht habe. Aber es hat mich kurioserweise beruflich irgendwann um 2000 wieder zurück nach Köln gespült. Und da bin ich halt, naja gut, der Kölner, der hängt immer so ein bisschen an seiner Stadt. Es ist für mich ja jetzt auch kein rotes Tuch. Und das war mir ganz, ganz wichtig. Der Ort, wo das alles damals geschehen ist, im Forstbotanischen Garten, ist für mich ein positiv besetzter Ort. Ich setze mich an die Bank. Da ist letztes Jahr eine Bank für mich gestiftet worden. Die trägt das Datum vom 6. März 81. So ist der Kölner halt.
Man muss dazu sagen, Diese Bank hat die alte Bank ersetzt, auf der die Entführer damals auf sie gewartet haben.
Ja, und ich habe von Herzen gerne diese alte Bank abgewrackt und durch die neue ersetzen lassen.
Lassen Sie uns mal über Ihre Eltern reden. Ihre Eltern haben sich auf ganz besondere Art und Weise kennengelernt. Das hat mit einem Autotausch zu tun. Vielleicht erklären Sie es mal.
Mein Vater, der fuhr durch Köln, durch das Köln der 60er Jahre in einem etwas klapprigen alten Käfer Cabriolet und sah wunderschöne Haare im Wind flattern, die aus einem weißen Schnee, weißen nigelnagelneuen Käfer Cabrio kamen. Und da dachte er, oh, das muss er sich genauer anschauen. Ist da hinterher und nach der zweiten, dritten Ampel hat er es dann auch geschafft und war dann neben dieser jungen Dame, die einen betörenden Blick rüberwarf und hat gesagt, weiter hinterher und ist dann an der nächsten Ampel zu ihr ausgestiegen, also neben ihr gehalten ist, dann ausgestiegen, hat gesagt, ich würde sie gerne kennenlernen. Und dann sagt sie, ja, wie stellen Sie sich das vor, jetzt hier auf der Straße? Da sagt er, nein, ich möchte mit Ihnen das Auto tauschen und morgen treffen wir uns um 15 Uhr im Café Reichert und dann tauschen wir die Autos zurück. Ja, und das hat sie dann gemacht. Die ist dann einfach ausgestiegen und hat gesagt, der Schlüssel steckt. Und ist dann in die Klapperkiste von meinem Vater damit davon gebraust und mein Vater dann mit diesem neuen weißen Käfer Cabrio. Und das Treffen hat am nächsten Tag stattgefunden. Der Autotausch auch, und zwar mit meiner Tante Margarete. Weil Tante Margarete bekam 4 Wochen später Besuch aus Saarbrücken von ihrer Schwester Gabriele, meiner Mutter. Und so folgte nämlich aus dem Autotausch der Schwesterntausch.
Also es war nicht die Cabrio-Fahrerin, sondern deren Schwester,
nein,
die dann zur Mutter wurde. Und ihr Vater hatte BWL studiert, bei Karstadt in der Verwaltung angefangen und wurde dann zum schillernden Geschäftsmann. Ja. Wie hat sich das manifestiert, dieser Aufstieg?
Ja, mein Vater war Teil der Kölner Schule. Das kann man heute auch noch auf Wikipedia nachlesen. Die Kölner Schule ist unter anderem für das Bauherrenmodell verantwortlich, deren Mitentwickler er ist. Und den verschiedensten Steuersparmodellen. Es gab einfach Gesetzeslücken und die hat mein Vater ausgenutzt. Und dadurch gab es Steuersparmodelle, die er entwickelt hat, die sich auch zu Kuriositäten dann entwickelt haben. Er hat also Filme gemacht mit Jack Nicholson, wenn der Postmann zweimal klingelt, oder mit Rainer Maria Fassbender hat er Lily Marleen gemacht. Und dann kam der Vice President von den Filmstudios und sagte, ja, wir hätten jetzt hier da auch mal so eine Serie. Da sagt mein Vater, das ist super, die Fernsehserie käme gerade recht als Steuersparmodell für deutsche Steuerzahler. Und das war die Geburtsstunde der Fernsehserie Dallas. Somit wurde mein Vater zum Urheber von Dallas, ich glaube einer der erfolgreichsten Fernsehserien, die dann damals in den 80ern ausgestrahlt worden ist. Jeden Dienstag sagte man doch, der liebe Gott sieht alles außer Dienstag, da schaut er Dallas.
Also Menschen konnten da Geld anlegen, ja, über ihren Vater und sich eben über Steuersparmodelle dann eben Geld erwirtschaften.
Ja, das waren jetzt auch Schiffe, die er gebaut hat, oder Wolkenkratzer in New York, deren Wohnungseinheiten vertrieben werden mussten. Das konnte er natürlich nicht selber machen. Er hatte halt die Immobilie gebaut. Und da hat er dann einen Freund gehabt, den Vater von Donald Trump. Und der sagte, Jochen, mein Sohn, der muss von der Straße. Hast du nicht Arbeit? Und der sagte, ja, ich kann hier den Vertrieb von meinen Wohnungen machen. Ja, so wurde Donald Trump ein Angestellter. Ich weiß, es ist heute ein Reizwort, aber es ist nun mal der Lauf der Geschichte und ungeschehen können wir es auch nicht machen.
Also Ihr Vater, das kann man glaube ich wirklich so sagen, war damals wirklich ein schillernder Geschäftsmann. Wie kam das denn bei Ihnen als Kind an?
Ja, ich hatte eine verzauberte Kindheit. Das war ja wie im Paradies. Ich bin in Österreich, im Jagdschloss-Kütahe groß geworden. Wir hatten in Südfrankreich gelebt. Ich habe dort über die Ferien hinaus Zeit meines Lebens verbringen dürfen und bin dort hingebracht worden mit unserem Learjet. Es wäre völlig vermessen, wenn ich jetzt was anderes sagen müsste. Ich bin dankbar für diese privilegierte Zeit, stehe dem Ganzen auch demütig gegenüber, aber kann auch nichts anderes sagen, als dass ich in diese Zeit hineingeboren bin. Es war eine völlig verrückte Zeit. Und als der große Knall kam, der mit dem Verdacht auf Steuerhinterziehung bei meinem Vater in einer Gefängniszeit für ihn endete, muss ich ganz ehrlich sagen, folgte meine Entführung und niemand hat so einen Donnerschlag gebraucht, weil das Ganze wurde ja noch garniert mit der schweren Krankheit meines Bruders. Vielleicht war es irgendwie eine Chance, doch noch ein normaler Mensch zu werden oder zumindest das Leben aus einer anderen Perspektive kennenzulernen, weil vorher war alles ziemlich vorbestimmt irgendwie. Und mein Vater, der hat immer gesagt, seitdem ich denken kann, hieß es immer, der Schnucki, der macht das schon, weil meine Mutter, die lebte irgendwann mit meinem Bruder in Zürich wegen seiner Krankheit. Mein Vater war nie da und ich musste das halt immer irgendwie machen. Ich hatte zu funktionieren.
Sie waren der Schnucki.
Ich war der Schnucki, das hört sich auch so liebevoll an und er hat es auch liebevoll gemeint. Aber dem steckte auch eine Erwartungshaltung dahinter, dass ich zu funktionieren habe. Und das hat mich sehr früh selbstständig werden lassen und ich bin mir nicht sicher, ob ich das alles, was mit der Entführung passierte, so hätte handhaben können, wenn ich nicht diese Konditionierung gehabt hätte.
Hier ist 1:1 der Talk auf Bayern 2. Heute mit Achim Bogdan und meinem Gast, dem Film- und Fernsehproduzenten Johannes Erlemann aus Köln.
Hallo.
Nun haben wir gerade schon erfahren, da war ein Vater, Jochen Erlemann, der sich bundesweit einen Namen gemacht hat für Steuerspar-Ideen wie das Bauherrenmodell oder Beteiligung an Filmproduktionen, an Schiffen, an Hotels, allen möglichen. Viele Menschen hatten ihm Geld anvertraut und die Geschäfte liefen ja auch zwischendurch großartig. Aber dann kam auch im Tag ihres Vaters eine Wende, ein Steuersparmodell hat nicht so funktioniert im Libanon.
Er hätte sich sofort selbst anzeigen müssen. Er hatte zu diesem Zeitpunkt 32 Gesellschaften, wie gesagt Schiffswerften, diese Filmproduktion und alle möglichen Ideen und eine Perspektive, wie die Anleger über einen Zeitraum von 4 Jahren dennoch ihre Einzahlung zurückbekommen können und hat sich nicht selbst angezeigt und hat gedacht, ich schaffe das. Und das hat er exakt so lange geschafft, bis der Spiegel diese Geschichte recherchiert hat und veröffentlicht hat. Und das hatte dann die Verhaftung zur Folge und dazu muss ich sagen, er ist in Zuge dieses Verfahrens nicht wegen Betruges verurteilt worden, sondern weil einfach eine immense Steuerschuld entstanden ist. Und Helmut Schmidt damals als Bundeskanzler schon formuliert hat, der Erlmann muss weg, weil das war natürlich, war mein Vater den ein bisschen ein Dorn im Auge, weil er ja ständig diese Steuerschlupflöcher entwickelt hat. Und ich aber immer später gesagt habe, die Finanzregierung, die hätte eigentlich dankbar sein müssen, weil mein Vater findet die Lücken, macht ein Geschäft damit und jedes Mal hat mein Vater ja in der Folge dessen Gesetzesänderungen verursacht, weil diese Steuerlücken dann geschlossen worden sind. Da konnten die doch unter Strich dankbar sein. Aber nein, der Helmut Schmidt sagte, der Erlmann muss weg und das haben sie dann auf diese Weise gemacht. Und ich glaube, er hat dann eine Haftstrafe bekommen, die teilweise höher ist als die meiner Entführer.
Also, dieser Märztag 1981, Sie sind mit dem Fahrrad alleine unterwegs gewesen in einen Spielwarenladen, sind dann zurückgekommen und haben schon mal am Waldrand diese drei verdächtigen Männer gesehen.
Ja, ich habe die gesehen. Ich bin als Kölner immer schön Jodrup, ne, sagt den guten Tag. Da waren aber noch viele andere Jogger und so bin ich einfach an denen vorbeigefahren. Ich dachte, das sind irgendwelche Waldarbeiter. Ich freute mich aufs Wochenende, das war Freitag. Und musste aber zurück in dieses Spielwarengeschäft. Und auf dem zweiten Heimweg habe ich die noch immer da stehen sehen. Und zwar genau so, wie sie anderthalb Stunden zuvor da noch immer standen, mit tief reingezogenen Kapuzen. Und in diesem Moment, in den dunkelsten Moment meines Lebens entgegengeradelt bin, das war mir nicht bewusst. Ich bin da mit Ach und Krach einfach total in die Katastrophe reingerissen worden. Die haben mich geschnappt. So schnell kann man gar nicht denken. Das ist ein Moment, in dem hat man wirklich Todesangst. Ich dachte mir, eine Hand riss mich vom Rad, einer kümmerte sich um das Fahrrad, der andere packte mich an den Füßen und ich dachte mir nur, tschüss Johannes. Ich dachte, das war's. Und dann haben die mir den Kopf mit Chloroform zugehalten, mit so einem ganz nass triefenden Lappen. Und das hat so wehgetan, dass ich dann einfach das nicht eingeatmet habe und mich nur betäubt gestellt habe. In der Hoffnung, dass sie dann dadurch von mir ablassen, weil ich so hart rangepackt worden bin, so hart rangenommen worden bin. Ja, und dem war dann auch so, ich habe mich einfach da so hängen lassen dann, weil ich hatte sofort gespürt, dass ich keine andere Wahl habe. Und dann ging die Odyssee los, ab in den Wald, über Stock und Stein, immer schneller. Die Äste peitschten uns durchs Gesicht. Ich hatte einen kleinen Schmiss auf der Backe. Ein anderer von denen hat sich auch verletzt. Und plötzlich haben sich alle auf den Boden runtergeschmissen. Und mein Kopf landete in diesem nass triefenden Gehölz, Unterholz. Und ein Knie drückte mich auf der Backe noch tief da rein. Ich schmeckte Blut in meinem Mund. Und eine nach Rauch riechende Stimme kam ganz langsam zu meinem Ohr und sagte, wenn du jetzt schreist, bist du tot. Habe ich nicht geschrien. Was war passiert? In der Ferne hatte ein Auto angehalten und ein Jogger stieg aus. Und ich dachte mir nur, dieser Mann, der wer immer das ist, der muss mich doch hören, der muss das doch gesehen haben, aber da war nichts zu machen. Die Schritte entfernten sich und ich hatte da auch keine Wahl. Dann wurde mein Kopf daraufhin zugeklebt. Mit so einem breiten Gafferband, aber nicht einmal, sondern 6-7 Mal um die Augen, um den Mund und alles drumherum, bis nur noch die Nasenschlitze frei waren. Und in so einem adrenalingeladenen Moment brauchen wir ja besonders viel Sauerstoff, den ich dann nicht bekommen habe. Und so war ich auf jeden Fall mundtot gemacht. Und dann ging es langsam weiter durch den Wald, bis dann eine Seitentür von einem Transporter geöffnet worden ist. Und ich dort in eine vorgefertigte Kiste in der Größe eines Umzugskartons reingepackt worden bin. Und da konnte ich mich gerade so wie so ein kleines Klappmesser zusammenfalten. Dann ging die Odyssee los.
Eine Fahrt, vermutlich klar orientierungslos zugeklebt. Man kriegt nur vielleicht so mit, ob es geradeaus geht, ob es um Kurven rumgeht. Sie haben irgendwann mitbekommen, es muss offensichtlich über eine Autobahn gegangen sein. Später haben Sie so Serpentinen gespürt.
Ja, das war ein Phänomen. Man muss das ja mal vorne wegnehmen. Aber ein Teil dieser ganzen Unerklärlichkeiten, in der die Polizei später verzweifelt ist, ich habe mir dann das Auto fuhr los. Ich habe mir das dann gemerkt, dann ging es ungefähr 200 Meter geradeaus. Dann ging es links lange eine Landstraße ohne Kurven und dann hat es eine große Schlaufe gedreht. Wahrscheinlich sind wir auf eine Autobahn gefahren und so ging das Ewigkeiten über eine Stunde und ich habe mir das alles gemerkt und den Polizisten dann später, nach 3 Wochen, habe ich denen das so wiedergegeben, wie ich mir das gemerkt habe. Und die sind mit mir diese Strecke gefahren Und ich konnte die bis auf 500 Meter an mein Versteck ranführen.
Unglaublich.
Das ist unvorstellbar. Ja, ich weiß, ich finde es ja selber unglaublich.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Johannes Erlemann auf der Suche nach der verlorenen Kindheit.
Sie sind 1981 entführt worden. Wir haben gerade gehört, in einem Transporter abtransportiert worden, alles verklebt. Wo ging die Reise hin? Was war das für eine Baracke? Wo war die? Was hat sich nachträglich herausgestellt?
Das war in Unterholz der Rureifel. Die Fahrt endete und diese Kiste, dieser Umzugskarton, wo ich drin war, wurde raustransportiert und ging dann ebenfalls wieder über Stock und Stein abwärts runter bis zu so einem kleinen Bachlauf, den man durchqueren musste. Und dann ging es wieder nach oben und dann hat einer die Kiste fallen lassen und dann haben die Herrschaften sich gegenseitig beleidigt. Und ja, bis man an so einem Verschlag angekommen ist, in dem Wald, und es war ja stockfinster, es war ja schon Nacht, als ich dort ankam, und dort wurde ich dann aus meinem Karton rausgezogen und innerhalb des Verschlags in eine andere, naja, kistenähnliche Situation hineingezogen. Die war jetzt ein bisschen größer, aber so, dass ich gerade mal vielleicht aufrecht sitzen konnte. Ich war ja eh an zwei Handschellen, an denen ich festgemacht worden bin. Und da haben sie mich reingezogen. Niemand hat gesprochen. Und dann wurden da diese Verschläge verbarrikadiert mit Schlössern, mehreren. Und dann hörte ich nur noch Schritte, die sich entfernt haben. Das war's. Und dann war ich da in der absoluten Dunkelheit, im dunkelsten Moment meines Lebens angekommen. Und unterm Strich ging das über 4 Tage so. Ich wusste ja 4 Tage nicht, was passieren soll, was passiert. Ich hatte immer, bei dieser Fahrt hatte ich gefragt, ob meine Mutter Bescheid weiß. Später habe ich erfahren, dass meine Mutter ebenfalls nicht informiert war. 4 Tage lang passierte dort nichts. Ich musste wieder an meine Mutter denken, was die daraufhin einen Albtraum erlebt haben muss, ohne Informationen. Für mich war es so, dass ich nach 4 Tagen das erste Mal ein Tonband besprechen sollte, aus dem mir hervorging, dass Lösegeld gefordert wird. Und da habe ich das erste Mal verstanden, aha, es geht hier um Kohle. Und da habe ich das erste Mal empfunden, dass es hier für die ganze Aktion, die hier gerade passiert, eine Perspektive gibt. Ja? Vorher war das einfach nur ein schwarzes Loch. Ich wusste nicht, wann Tag ist und wann Nacht ist. Ich habe ja noch nicht mal einen Sehschlitz gehabt. Es war wie ein Schlaflabor. Es war einfach stockfinster. Und als ich da lag, habe ich das natürlich alles abgetastet. Und zwischendurch habe ich dann mal was gespürt, was ich an anderer Stelle nicht spüren konnte. Und dann war das wieder weg. Und dann war das wieder da. Und als er mit seinem Kassettenrekorder kam, für die Aufnahme der Tonbänder, habe ich gesehen, dass die ersten Würmer mich besucht haben. Ich meine, begraben war ich ja schon. Und für die offenbar das Buffet bereitet. Und das war meine Ausgangssituation. Ja. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, das waren alles die kleinsten Probleme. Ich habe dann nur an meine Mutter gedacht, habe dann an den Turm und habe mich ganz fröhlich gesprochen. Ich habe hier alles zu essen, zu trinken und Chips und zu lesen.
Weil sie ihrer Mutter keine Angst machen wollten zusätzlich.
Ich wollte Mami, dass sie um Gottes Willen nicht. Und dann haben die mir den Kassettenrekorder aus der Hand gerissen und haben gesagt, bist du bescheuert? Willst du uns verarschen? Das kannst du so nicht mit uns machen. Das hört sich an, als wärst du in einem Ferienlager. Du klingst jetzt gefällig traurig, damit deine Mutter Bescheid weiß, was hier los ist, damit die sich dann, ja, und so weiter und so fort. Und dann musste ich mich irgendwie bemühen, mich traurig anzuhören.
Sie waren ja 14 Tage in diesem Martyrium. Und man fragt sich tatsächlich, wie ein 11-jähriger Junge die Kraft hat, das auszuhalten. Was denken Sie rückblickend?
Ja. Ich hatte eingangs vorhin mal davon gesprochen, dass ich in meiner Kindheit eine unfreiwillige Konditionierung erfahren durfte. Ich bin ja zur maximalen Selbstständigkeit schon als kleines Kind erzogen worden. Als ich freitags an der Schule abgeholt worden bin von unserem Fahrer, wusste ich manchmal gar nicht, was am Wochenende jetzt passiert. Der hat mich dann zum Flughafen gebracht, in unser Learjet gesetzt und der Pilot sagt mir, es geht jetzt nach Saint-Tropez oder sonst was. Das muss man ja erstmal alles so koordiniert bekommen. Was ich lernen musste, war in der Grundschule, montags mussten wir immer erzählen, was wir so am Wochenende gemacht haben. Ne? Und dann haben die Kinder erzählt, ja, wir waren am Bolzplatz und haben Fußball gespielt und irgendwas halt. Ne? Das sind normale Sachen. Ich habe auch erzählt, was ich gemacht habe. Dass das irgendwie nicht gut angekommen ist, das musste ich erst erfahren.
Wenn Sie erzählt haben, dass Sie mit 7 Jahren schon mit dem Motocross-Motorrad in Saint-Tropez rumgefahren
sind. Ja, ich hatte dort mein Motorrad und war abends noch Wasserski laufen mit dem Riva-Bötchen und bin dann morgens um 8 gerade zur Schule rechtzeitig noch angekommen.
Ja, aber natürlich muss man sagen, gerade aus so einer Welt heraus könnte es ja keinen größeren Gegensatz geben, als in einem Holzverschlag ohne Licht mit Würmern auf einer unbezogenen Matratze dahin zu vegetieren mit Handschellen und gleichzeitig sicher auch.
Man muss sich das wirklich vorstellen, ja. Das ist so klischeehaft, die Matratze, das habe ich da auch gesehen, die hatten sie wirklich von Sperrmüll weggeholt. Mit so Federkerndingern, die da so durchgelugt haben, das Kissen, das muss man sich mal vorstellen. Und wie egal einem das sein kann im Gesamtkontext, muss ich echt sagen, es war so ekelhaft, aber es war relativ, war nicht das Problem am Ende.
Und Sie haben ja selber schon gesagt, Ihre Mutter war ja letztendlich diejenige, die...
Ja, aber man muss das so, den Lauf der Dinge vorstellen, weil das lief ja für mich jetzt auch nicht komplett von A bis Z lupenrein über die Bühne und ich habe das alles so super cool gemanagt. Da gab es auch heftige Querschläge und das war allen voran nach diesem ersten Tonband, aus dem hervorging, es gibt nur diese eine Chance, ihr dürft nichts falsch machen, diese Lösegeldübergabe muss klappen. Da war ich frohen Mutes, dachte, ja, okay, alles klar, ich meine, hat ja echt schon alles lang genug gedauert. Aber vielleicht schaffe ich es ja zum Ende der Woche, dass das noch so ewig lang werden sollte, das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber ersatzweise kam nicht nach dem aus dem Turmband hervorgehenden Zeitpunkt einer Geldübergabe, kam einer der Täter zu mir, schüttelt mich und rüttelt mich und sagt, deine Eltern, die interessieren sich nicht für dich, die werden dich hier nicht rausholen. Die bezahlen nicht, diese erste Geldübergabe ist gescheitert und das hat hier alles nicht geklappt und so weiter und so fort. Ich sagte mir nur selber, okay, warum jetzt dieser Tonfall? Ich liege doch nur hier. Und habe mich dann nur an einen Satz erinnert, den ich selber auf das Tonband sprechen musste. Es gibt nur diese eine Chance. Wenn die nicht klappt, ist alles aus. Und plötzlich fing ich mir an zu überlegen, was meinen die denn mit, es ist alles aus? Ja, da war die Hoffnung gebrochen in dem Moment. Weil ich hatte ja eine Hoffnung. Das war die Geldübergabe. Die hat aber offensichtlich nicht stattgefunden und ich sollte ja auf das Tonband sprechen. Ist alles aus. Das wurde alles ein bisschen ruppiger und dann habe ich den nach 2, 3 Tagen angeschrien und habe gesagt, das könnt ihr nicht mit mir machen. Ich werde hier so verrecken auf diese Weise. Und dann hat er mich so mit seinem Skistrumpf, mit seiner Skimaske dort kurz mit diesen Augenschlitzen einmal scharf angeguckt, mit diesem Teller da vor mich gestupst. Und ist verschwunden. Ich dachte, oh, du Idiot, was hast du jetzt gemacht? Und so weiter. Macht die Sache doch nicht besser, wieso ich den so angegangen bin. Und ja, nee, aber er kam wieder nach 10 Minuten und sagte, kannst du pokern? Ich sag, ja, ich kann pokern. Und dann kam er zu mir, kroch zu mir in den Verschlag rein. Dann war das sehr, sehr eng. Also er war jetzt so 10, 15 Zentimeter, waren diese Gesichter voneinander getrennt. Und dann habe ich angefangen mit dem zu pokern und habe mit dem Karten gespielt. Ich hatte meinen Einsatz, das war ein Kettchen von Cartier. Das hatte ich noch von meinen Eltern. Das habe ich dann auch verloren und dann hat er mir das abgenommen. Dann hatte ich das nicht mehr und dann wollte ich es aber zurück und ich habe es mir zurückerspielt am nächsten Tag. Und mein Einsatz, den ich haben wollte, war die Taschenlampe, die er immer hatte. Ich wollte Licht, das war für mich das höchste Gut. Und die habe ich mir tatsächlich mal für eine Nacht erspielt. Dann habe ich mich, diese leider langsam leergehende Taschenlampe, mit der habe ich dann meine Augen untersucht, mir in die Augen geleuchtet, in die Hände geleuchtet und so weiter. Aber ich hatte für einen Tag lang Licht, das war schon besonders. Bis er am nächsten Tag wiederkam und wir eigentlich pokern wollten und er vergessen hatte, seine Skimaske anzuziehen.
Das heißt, Sie haben ihn gesehen?
Ich habe ihn gesehen und ich kann es direkt vorne wegnehmen, dass... Phantombild, das ich habe später anfertigen lassen, war genauso präzise wie meine Erinnerung an die Fahrt zu meinem Versteck. Und dieses Phantomfoto hat mitunter dann zu seiner Verhaftung später auch geführt. Aber das war natürlich genau dieser Punkt, der eigentlich die Sache besiegelt. Einer seiner, der Mittäter hatte das auch noch mitbekommen, sodass er das auch nicht verheimlichen konnte, seinen Kumpanen gegenüber. Und er verschwand, kam rein und dann hat er mich gehauen und wieder geschüttelt und gerüttelt. Und dann hat er gesagt, weißt du was, wir werden dich einfach gar nicht nach Hause lassen. Wir werden dich hier lassen, wir werden dich erschießen, wir werden deine ganze Familie erschießen. Wir werden dich an die Wand nageln, hat er mal gesagt. Und dann hat er mir gedroht und das hörte nicht auf bis zu der Freilassung, die dann dennoch nach ein paar Tagen stattgefunden hat. Also ich war selber total am Resignieren und ich war, die hatten es geschafft, ein Kind in eine Gefühlsebene zu verfrachten, wo ich mich letztendlich auf meinen Tod vorbereitet habe, dass das so ist und tatsächlich auch gar keine Angst davor hatte. Also es war nicht so, dass ich da gewimmert habe oder sonst was. Ich hatte nur irgendwie noch ein Empfinden. Ich dachte mir, die können mich in den Teich schmeißen oder sonst was. Aber die Hauptsache, die lassen mich nicht da unten verrecken. Ja, beerdigt war ich schon, aber das wollte ich nicht. Und den Anschein hat es gemacht, weil es fand eine zweite Lösegeldübergabe statt, aber die kam dann nicht mehr. Und da habe ich mir gedacht, verdammt nochmal. Genau das, was ich nicht wollte. Ja, da kommt hier keiner. Dann kam sie aber doch. Und es war nicht so, dass ich da Gefühlsregung hatte oder so, ah, oh, juhu, und der hat ja gesagt, oh, ich komme jetzt doch raus oder so. Hat er zwar gesagt, aber ich war so gleichgültig, das können Sie sich nicht vorstellen. Das war so, okay. Und so haben sie mich nach einer ewigen Irrfahrt auf einem Acker freigelassen. Und geworfen ist schon richtig. Abgeworfen haben die mich. Fingen dann an zu diskutieren. Los, lass uns drüber fahren, lass den Jungen totfahren, komm. Das sagt er, bist du verrückt? Wir bringen das Kind nicht um, doch, wir fahren jetzt drüber. Und so ging das, so haben sich die Stimmen entfernt zu diesem Auto, das da stand mit laufendem Motor. Tuk, 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 tuk. Die ganze Zeit lief dieser Motor und ich lag da, ich war wieder gefesselt. Ich konnte mich auch nicht bewegen. Ich war ja da über 2 Wochen da gefesselt in dem Verlies. Mein Kreislauf war ja völlig im Eimer. Ich hätte mich nicht 1 Zentimeter bewegen können. Ich habe die Sehschlitze so ein bisschen geöffnet bekommen und konnte gerade das Licht der Scheinwerfer sehen. Ja, und dann steigen die da diskutierend in ihr Auto ein und fahren so 20 Meter zurück. Und dann fangen die da an, wieder zu diskutieren. Augenscheinlich. Im Auto. Die fahren nicht weg. Das war mir glasklar, dass die jetzt Anlauf nehmen, um über mich drüber zu fahren. Und so dachte ich mir erneut, wie schon zu Beginn der Odyssee, tschüss, Johannes. Das war's jetzt.
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2.
Johannes Erlemann, Filmemacher und Autor.
Ja, Herr Erlemann, Sie haben uns von Ihrem Martyrium erzählt, 1981, 14 Tage lang in der Haft der Entführer und mit dem Gedanken, es könnte vorbei sein. Sie haben beschrieben, wie Sie auf der Straße lagen. Eigentlich war das Lösegeld bezahlt und Sie wussten nicht, was passiert, ob Sie am Ende überfahren werden. Wie ging es aus?
Ich habe fest damit gerechnet, dass Sie über mich drüber fahren werden. Das haben Sie die ganzen Tage über, wo Sie noch zu mir zum Verschlag kamen, klar formuliert, dass Sie die Familie erschießen möchten, dass wir Ihnen niemals entkommen werden. Und als ich dann auf dem Acker freigelassen worden bin, war das für mich nicht eine Freilassung, sondern das war für mich eine Entsorgung. Ich dachte, das war's dann jetzt. Und die haben ja dann auch diskutiert und haben sich dann wohl, ich denke, derjenige, mit dem ich gepokert habe, der das auch verursacht hat, die Situation, der konnte sich durchsetzen und hat dafür gesorgt, dass es nicht passiert. Und dann haben sie gewendet und das Auto entfernte sich. Und ich lag da unter diesem Sternenhimmel, ich habe probiert aufzustehen, bin sofort wieder umgefallen, weil ich konnte mich keinen Millimeter bewegen. Mein Kreislauf war total derangiert und lag dann da. Es war unheimlich kalt, aber das war mir egal. Eine Viertelstunde und habe in den Sternenhimmel geschaut, die für mich zu tanzen schienen, weil ein Kreislauf mir das so ein bisschen vorgegaukelt hatte. Das war so wunderschön. Das war der echt schönste Moment in meinem ganzen Leben, an das ich mich entsinnen kann. Ich lag dort, die Sterne haben sich gedreht und ich habe so tief Luft geholt, das können Sie sich nicht vorstellen. Es war wirklich unglaublich. Bevor ich mich auf den Weg gemacht habe, dann nach Hause zu kommen, bin ich dann in so eine 8 Häuser kleine Gemeinde, da hinten waren halt Lichter, und wollte mir dort ein Taxi bestellen. Ich muss dazu sagen, ich hatte bei dem Pokern bis zu dem Desaster mit der vergessenen Skimaske, war ich 600 Mark im Plus. Und die hat er mir in meine Tasche gesteckt. Ich dachte, Mensch, wie ehrenhaft. Später wurden mir die von der Polizei abgenommen, war nämlich aus dem Lösegeld bezahlt. Das fand ich wieder unehrenhaft, ehrlich gesagt. Also bin ich in diese kleine Gemeinde und später hat mich der leitende Kriminalkommissar Mertens gefragt. Sag mir, Johannes, das gab ja früher noch diese grauen Notrufsäulen mit so einer Sirene obendrauf. Ne? Ja. Sag mir, Johannes, ja... Warum hast du denn um Gottes Willen nicht diese Notrufsäule dann betätigt? Ich sag ja, es hat ja kein Unfall stattgefunden oder es hat ja nicht gebrannt. Also für mich gab es keine Situation, dass ich jetzt irgendwie Gefahrenverzug gesehen hätte, denn Betätigen dieser Notrufsäule gerechtfertigt hätte. Ich hatte ja auch Schuldgefühle. Meine Eltern hatten mir immer erklärt, was ich zu tun habe. Und irgendwann ist dann doch was passiert, ja. Und die Tatsache, eines der wichtigsten Faktoren, glaube ich, im Handling, auch in der späteren Zeit, mit diesen ganzen dramatischen Umständen, und dieser ganzen Entführung, ist, dass ich das eigenständig geschafft habe, wieder nach Hause zu kommen. Das heißt, ein Fehler, den ich verursacht habe, den habe ich jetzt so gesehen irgendwie korrigiert, weil ich habe es geschafft, mir ein Taxi zu bestellen, das mich nach Hause gebracht hat, sodass ich selber alleine wieder vor der Haustür von meinem Elternhaus stand, nur 14 Tage später. Das ist psychologisch, glaube ich, ganz, ganz wichtig gewesen, dass ich das Ding selber gewuppt habe.
Was war es für ein Wiedersehen? Ich meine, da klingeln Sie an der Tür. Normalerweise hätte man erwartet, Sie werden, wenn überhaupt, dann von der Polizei gebracht. Dann stehen Sie persönlich vor der Tür.
Man muss sich das so vorstellen. Also der Taxifahrer, der wurde immer blasser während dieser Rückfahrt nach Köln, weil ich dem erzählt habe, was ich die letzten 2 Wochen so gemacht habe. Und am Anfang dachte er, es gab ja die Nachrichtenschwerden. Am Anfang dachte er, ich bin ein kleiner Ausreißer. Und so wurde er immer blasser und wollte dann wohl schon denjenigen spielen, der mich dann doch wohl gefunden hat oder gerettet hat, was ja jetzt auch nicht so war. Wollte mich also unbedingt der Einfahrt raufbringen zu unserem Haus. Das habe ich aber nicht zugelassen. Ich wollte das, wie gesagt, echt alleine machen. Und ja, der Taxifahrer, der kam ja keine 100 Meter weit, weil im gesamten Hahnwald waren so, liefen getarnte Ehepaare der Soko Erlemann durch die Gegend mit Hunden, die runde Gassi geführt haben. Und an der nächsten Kreuzung wurde der natürlich überwältigt, aus dem Auto gezerrt, weil er war der Erste, der mit mir gesehen worden ist. Und zweitens hatte er Lösegeld in seinem Portemonnaie, wegen den 600 Mark, die, mit denen ich ihn bezahlt habe, die ich aus dem Lösegeld fand. Tja, mit so landete der Taxifahrer erstmal in der Zelle.
Mit nummerierten Scheinen.
Ja, der hat nummerierte Scheinchen da drin gehabt. Also unglücklicher konnte es für den an dem Abend nicht laufen. Und dann bin ich diese Einfahrt hoch und ich dachte mir, meine Güte, was ist hier los? Das habe ich noch nie gesehen. Das ist ein großes Grundstück mit so einem Park drumherum und vielen Bäumen. Und es war stockfinster. Und ich dachte mir, um Gottes Willen, was ist hier passiert? Haben die Entführer vielleicht hier auch zugeschlagen? Ist hier irgendwas in der Zwischenzeit passiert? Ich hatte ja keine Ahnung, was ist da in diesen 3 Tagen passiert? Und vielleicht ist hier, erwartet mich hier die nächste Katastrophe. Ich habe mich also am Grundstücksrand so ein bisschen entlang geschlichen, bin am Schwimmbad vorbei und probierte gerade rückseitig über die Terrasse ins Haus zu schauen. Und dann gingen von allen Seiten große Flutscheinwerfer an. Es kam maskierte Polizisten, maskierte Leute hatte ich eigentlich gerade in den 2 Wochen zuvor genug. Einer packte mich am Kragen, zerrte mich schleifend ins Haus rein. Alle schrien, niemand fasst das Kind an. Und dann lag ich da am Fußboden, musste mich erstmal berappeln, probierte aufzustehen. Und alle bildeten so einen Abstandskreis um mich herum. Und ich hörte meine Mutter in der Ferne, Johannes, Johannes. Und ich sagte, Mami, wo bist du? Und so weiter. Und ich hörte sie aber nur in einer Form, wie ich sie noch nie zuvor habe rufen gehört. Und dann merkte ich, aber sie kommt nicht. Das kam so aus der Gegend der Eingangshalle. Und sie rief Johannes. Und sie sagte, Mami. Und es wurde nicht zugelassen, dass wir zueinander konnten. Ersatzweise wurde ich da in diese Eingangshalle reingedrängt und 40 Polizisten plus standen im Kreis um mich herum und beobachteten mich dann, wie ich von 2 Leuten in weißen Overalls splitternackt ausgezogen worden bin. Und ich sage ihnen, oh, man hat doch mit 11 ein bisschen Schamgefühl. Ja, da stand ich dann da und alle haben mich angegafft. Auf der Treppe stand meine schreiende Mutter, die eine ganze Stunde über habe ich die noch nicht sprechen dürfen oder sonst was.
Aber was sollte das?
Spuren sichern. Das kann man in der Dokumentation, die ich produziert habe, letztes Jahr ganz gut mal zusammenfassen. Die Frage, was sollte das? Weil wir es geschafft haben, einen Großteil der Ermittler von damals in dieser Dokumentation zu Wort kommen zu lassen. Und ich eine ganz späte Genugtuung bekommen habe, als diese Leute gesagt haben, dass die Polizeiarbeit von damals anders war als heute. Ich dachte ja irgendwann, ob ich hier derjenige bin, der vielleicht irgendwie sie nicht alle hat, ja. Die haben so offen und ehrlich in dieser Dokumentation gesprochen, dass ich denen zutiefst dankbar bin, das nach über 40 Jahren klargestellt zu haben. Ich war nur eine Sache, ja. Und so ging das, dass dann ein Freund des Hauses, der hatte sich durch diese Sondereinsatzkommando-Leute so durchgedrückt und schmiss mir diesen weißen Bademantel dann um, der ja so locker flockig dann aussieht in dem Interview mit der Tagesschau, das ich dann mit Ulrich Dettendorf geführt habe. Im Anschluss direkt, ich hatte meine Mutter noch immer nicht gesprochen, aber ich kam da in eine Maschine rein, das ist unvorstellbar, aber für Wochen und Monate dann, das war nur der Auftakt.
Und das war die Meldung Nummer 1 in der Tagesschau.
Meldung Nummer 1, ja, das war dann der Paukenschlag für meine ungewollte Popularität dann in der Folgezeit. Aber dann bin ich dann los da mit meinem weißen Bademantel, der so lässig ein bisschen aussah. Die Süddeutsche schrieb ja später dazu, das sah eher so aus, als wäre der Johannes gerade vom Tenniscamp gekommen, aus einer Ferienzeit, als von dieser Entführung. Aber welche Geschichte der weiße Bademantel hat, das sieht man ja nicht in dem Interview von der Tagesschau. Es war irgendwann mitten in der Nacht um 4 oder 5 Uhr. Meine Mutter konnte endlich zu mir und sah, dass ich blinzelte, nur noch kleine Sehschlitze habe und merkte sofort, hier ist jedes Licht zu viel. Ich löschte alle Lichter im Haus und machte nur Kerzen an, weil ich habe ja 2 Wochen lang nur Dunkelheit gehabt. Das war ja, jede Lampe war ja für mich eine Qual. Hat also nur Kerzen angemacht und irgendwo öffnete sich auch eine Flasche Champagner. Und das hat die Bild-Zeitung, die irgendwie auch in dem ganzen Tohuwabohu im Haus war, zum Anlass genommen, dann erstmal am nächsten Tag zu schreiben: Erlemanns Feiern bei Kerzenschein und Champagner, Rückkehr des Sohnes. So quasi wie in alten Zeiten, wie eh und je. Das war erstmal der Tenor der ganzen Geschichte.
Meine Güte.
Es war aber nicht so, dass am nächsten Tag ich erstmal ausschlafen konnte und mich dann jemand gefragt hat: Johannes, was ist denn jetzt das Schönste? Sondern, ich glaube, 9 Uhr Zeitungspressetermin, Pressekonferenz, dann nochmal Fernsehen, dann mein Vater in der JVA und dann dies und dann das. Also, dann ging es erst richtig los.
Herr Erlemann, was ist geblieben, auch mit den Augen beispielsweise? Alles wieder in Ordnung?
Ja, ich habe gemeinhin immer eine Sonnenbrille dabei, die vielleicht augenscheinlich eine gewisse Überheblichkeit manchmal verursacht, aber das ist tatsächlich bis heute geblieben. Das grelles, gleißendes Licht ist für mich unangenehm, ist kein Problem, aber ich laufe halt manchmal ein Stündchen länger mit einer Sonnenbrille rum, was dann vielleicht so ein bisschen komisch aussieht, aber ganz ehrlich, das ist mir wurscht, wie das da aussieht. Geblieben sind kleine Narben am Handgelenk und geblieben ist die Erinnerung, die ich mir heute zunutze machen kann. Es ist ja so, dass ich letztes Jahr mal gefragt worden bin von einer ganz netten Freundin: Johannes, sag mal, wenn du könntest, sag doch mal ganz ehrlich, du würdest alles ungeschehen machen, oder? Sag ich, nein, ich will nichts ungeschehen machen. Das ist genau so, wie es war. Wenn ich das ungeschehen machen wollen würde, dann hätte ich jeden Tag schlechte Laune. Die habe ich aber nicht. Ich habe gute Laune und ich erfreue mich des Lebens, denn das Leben ist schön.
Das ist auch der letzte Satz Ihres Buches und wahrscheinlich auch die Antwort zum Untertitel Ihres Buches, wie ich als Kind entführt wurde und was ich dabei über das Leben gelernt habe.
Richtig, ja.
Vielen Dank für den Besuch, Johannes Erlemann.
Dankeschön, das war mir große Freude.
Mir auch. Ja, wenn Sie was verpasst haben in der vergangenen Stunde oder nochmal hören wollen, was da war, die Sendung mit Johannes Erlemann gibt es als Podcast in der ARD Audiothek. Da gibt es auch zu hören den Bayern 3 True Crime Podcast Unter Verdacht.